Klappe. Also, wir machen heute die katastrophale Hiobsbotschaft. Bosch hat wieder was rausgedonnert.
Ja.
Wir werden ja immer mehr in das Thema Automotive reingezwungen, auch durch die Zuhörerinnen und Zuhörer oder Follower oder Zuschauer, wie auch immer. Aber Bosch hat jetzt nochmal was genau rausgehauen?
Ja, also vielleicht vorher noch den Disclaimer. Ne? Also das ist halt ähnlich wie da, wo wir über Porsche und Co. geredet haben. Das ist, also die Personen, die da betroffen sind. Ne? Also wir versuchen ein bisschen zu abstrahieren und
ja.
Wir fühlen auch mit. Ich meine, wir sind ja aus der Region Stuttgart und wir kennen auch Leute, die betroffen sind an der Stelle. Wir wollen das einfach, die Faktenlage nochmal ein bisschen aufarbeiten und das ein bisschen versuchen, faktenbasiert heranzubringen und jetzt nicht über Einzelschicksale in dem Moment dann.
Ja, absolut sprechen, richtig.
Genau. Bosch in der Krise, stürmische Zeiten. Ne? Wie rau ist die See so ein bisschen? Ne? Die Frage, also Bosch als reines Traditionsunternehmen, ne? Mehr als 125 Jahre jetzt auf dem Buckel, kommt aus Feuerbach, nicht weit von hier, also 20 Kilometer, 25 Kilometer, ja, wo wir gerade sind. Ne? Hat halt Quartalszahlen auch wieder veröffentlicht. Und wir haben halt einen, ähnlich wie jetzt bei Mercedes und Co., halt einen dramatischen Gewinneinbruch. Ja. Ne? 33% ging es runter. Dazu kommt noch natürlich die Stellenstreichungen, die angekündigt sind bis 2027. Ne, im Moment ist so die Rede von bestätigt, auch durch die Firma, bis zu 22.000 Jobs, die natürlich sozialverträglich abgebaut werden sollen etc. Aber durchaus werden da auch einige Jobs so direkt dranhängen, beziehungsweise Leute halt dann auch wegfluktuieren. Und 22.000 Jobs sind einfach nicht wenig deutschlandweit, ne, muss man sagen. Zumal aber auch hier in der Region halt die meisten Jobs tatsächlich davon dann betroffen sind. Und vielleicht hat man es auch gesehen in der Presse und Co., die Leute gehen auf die Straße. Das gefällt denen natürlich nicht.
Ja.
Die IG Metall, die Gewerkschaft, hat eben zu zahlreichen Protestaktionen aufgerufen, hat auch nochmal aufgerufen, dass bitte Standortbeschäftigungsgarantien ausgesprochen werden sollen. Jetzt wissen wir auch schon, dass einige Standorte mehr oder weniger dann betroffen sind und auch tatsächlich Zentralbereiche. Das ist, glaube ich, das, was letzte Woche auch durch die Presse ging, ne? Der Bosch IT Campus, das ist ein recht Zentralbereich in Feuerbach, der sich um IT-Infrastruktur der Firma selber kümmert, aber auch IT-Dienstleistungen mit anbietet, dann auch für die Firmen oder beziehungsweise für die Tochterfirmen. Auch
für die Partnerfirmen und so.
Partnerfirmen, die halt jetzt auch massiv abbauen werden.
Ja.
Und da ist halt nicht mehr dann einfach nur dem Automobilbranche oder im Automobilbereich in der Firma geht schlecht, sondern da scheint mehr dahinter dann auch zu sein. Ne?
Ja.
Und das ist einfach ein bisschen beängstigend, was das auch mit dem Wirtschaftsstandort hier Region Stuttgart dann auch was macht. Ne?
Ja.
Ich habe mal ein paar Geschäftszahlen rausgesucht für das Jahr 2024. Ne, wir sind bei 90 Milliarden Umsatz. Wir haben ein operatives EBIT, ne, man strebt ja immer so 7% an von 3,2 Milliarden. Das ist eben das Problem, also die Marge, 7% Marge zählt man immer ab.
Ja.
Wir sind bei 3,5. Also weit verfehlt in dem Moment. Ne, und operatives EBIT ist halt diese minus 33%, die wir halt, oder die Firma eingefahren hat. Ne.
Da muss man dazu sagen, jetzt rein, ohne dass ich der BWL, VWL Justus bin, man sagt eigentlich, alles, was unter 5% ist, hast du entweder riesige Investitionen, die du gemacht hast, oder du musst die Vorinsolvenz planen. Also man sagt, alles, was unter 5% ist, und ich glaube, dass das viele in Anführungsstrichen nicht verstehen, weil das natürlich eine gigantische Summe ist, 3 Milliarden. Ne? Aber wenn man dann halt mal anguckt, was alleine Bosch jeden Monat an Gehältern überweisen muss und an Steuern entrichten muss, dann sind das ein paar Monate im Prinzip, aber halt nicht gesund. Also alles ist mal so eine Faustregel, gerne kommentieren, wenn ich da generell falsch liege. Aber so als Faustformel kann man immer sagen, alles, was unter 5% ist, ist wirklich so, dass man sagt, der Firma geht es entweder katastrophal schlecht oder sie hat halt irgendeinen Zukauf getätigt, der viel Geld gekostet hat oder irgendwelche großen Forschungsgelder freigegeben oder budgetiert oder zurückgehalten. Aber das ist nicht viel Geld, was da Bosch momentan auf der Gewinnebene hat. Und man braucht Gewinne, um zu wirtschaften. Also auch wenn das vielen nicht bewusst ist, Gewinne sind ja für viele toxisch, aber man braucht Gewinne, um zu leben. Das ist einfach so.
Ja, Investitionen zu tätigen etc. Ja. Also ich habe es auch mal versucht, ein bisschen auf, sagen wir mal, ein bisschen konkretere oder anfassbare Zahlen zu bringen. Du sagtest schon richtig, also so etwas, also höher als 5%, ne? Man sagt immer so 7-8%, 2-3% Wachstum drüber ist relativ gut. In dem Moment. Mitarbeiter weltweit sind 417.000.
Mhm.
Als ich zu meiner Bosch-Zeit da war, waren wir einiges höher. Das ist knapp 2,7 bzw. knapp 3% jetzt im Minus für im Vorjahr jetzt. Ne? Was sind das konkrete Zahlen, um sich das ein bisschen vorzustellen? Nun, es sind halt 11.500 Mitarbeiter weniger.
Ja.
In einem Jahr.
Ja.
Mitarbeiter in Deutschland haben wir 129.000 gerade, wobei da 4.500 weggefallen sind dieses Jahr schon. Ne? Durch beispielsweise Altersteilzeit etc.
Ja.
Sozialverträglich oder weil man sich halt selber irgendwie noch was anderes dann gesucht hat in dem Moment. Genau. Und welche Bereiche trifft es am meisten an der Stelle? Nun klar, der Mobility-Sektor, ne, alles was mit Automotive ein Stück weit zu tun hat, aber also mittlerweile halt auch die Industrie, also Industrial Technology, Bosch Rexroth und Co., die halt für die Industrieautomatisierung und Produktion halt viel haben, die sind jetzt zum Vorjahr halt mit minus 13% haben sie reingefahren. Ne? Also das ist schon mal ein ordentliches Ding. Ne? Umsatz sind dann 6,4 Milliarden, zumindest jetzt in 24, jetzt halt veränderungstechnisch im Moment gerade bei minus 13% zum Vorjahr. Die finalen Zahlen, die gibt es dann halt tatsächlich dann erst nächstes Jahr, ne? Wenn das Fiskaljahr dann abgeschlossen ist. Aber auch Consumer Goods, also alles, was mit Hausgeräte zu tun hat, ne? War vorher Bosch Siemens. Bosch hat sich da ja jetzt rausgekauft aus diesem Joint Venture oder beziehungsweise ist da die letzten Jahre dran. Auch das läuft nicht mehr ganz so gut.
Ja.
Und Energy Building Technology ist ebenfalls mit minus 3%. Also es ist nicht so, dass in dem Moment nur der Automobilsektor im Moment gerade wegbricht. Und eine Firma wie Bosch, die schon von vornherein immer recht breit aufgestellt war, wo man gesagt hat, dass die Firma ist sehr gut solide und sehr gut diversifiziert, wie du sagtest, genau. Das scheint in dem Moment jetzt halt auch nicht der rettende Anker in dem Moment zu sein, sondern auch andere Wirtschaftszweige, da läuft das im Moment gerade nicht schlecht. Ne?
Ja.
Und wenn man das ein bisschen halt zusammennimmt, wenn man jetzt rein regional die Entwicklung betrachtet für diese Firma, steht halt Europa mit einem minus 5%. Ja. Während Amerika und Asien, Pazifikraum, halt mit einem Plus ein bisschen dastehen. Das heißt, auch da sehen wir so wieder die Tendenz in den anderen Bereichen, auch da, wo der Wachstum tatsächlich ist. Ne? Deutschland hat ja jetzt das zweite oder das dritte Jahr in Folge kein Wirtschaftswachstum. Oder
eine knappe Null.
Glatte Null, genau. das ist halt tatsächlich dann, kann man wahrscheinlich, also firmentechnisch auch ein Stück weit verstehen, dass man dann sagt, man orientiert sich ein Stück weit um Richtung USA rüber oder dann halt Richtung Asien. Aber wie ist da deine Meinung? Jetzt habe ich mal ein bisschen
Aber das, also ich glaube, also generell lässt sich, hast jetzt viel gesagt und man kann jetzt überall angreifen. Ich glaube, dass es generell, weil die Frage ist ja, woran hat es gelegen? Also ich sag mal, woran hat es gelegen? Ich glaube, zusammengefasst ist momentan, wir hatten es ja im Vorgespräch, ZF hat gestern einen Krisenstab gebildet. Also das geht jetzt überall weiter. Meine Antwort darauf ist, und ich hatte ja viele Jahre einen sehr intimen Einblick in die Automobilindustrie, Bosch, Porsche, Daimler, ZF, THW und so weiter, aber kenne natürlich auch ganz viele in dem Umfeld, ne, unter anderem dich, du bist zwar jetzt da weg, aber ne, also so im Umfeld. Und die Antwort ist, wir beschäftigen uns halt nur mit uns selber. Und das merkst du eigentlich jetzt auch, also die Silos in sich beschäftigen, also die einzelne Person kämpft nur für sich. Mein Gehalt, mein Fortkommen, meine Work-Life-Balance, mein. Die Abteilung oder das Team, die Abteilung, der Geschäftsbereich und nachher die Standorte. Und jeder guckt eigentlich nur auf, wie partizipiere ich am meisten, / mein Geldbeutel, meine Karriere und nicht, was für Nutzen hat denn meine Arbeit für den Kunden oder sowas. So, und da kriege ich dann immer das kalte Kotzen. Wenn ich dann diese IG Metall-Parolen lese, dann denke ich mir, auch ihr habt noch nicht verstanden, dass ihr Teil des großen Problems seid, weil ihr schürt ja genau das. Also ihr sagt nicht, wie kann Bosch bessere Produkte günstiger, technologisch interessanter, billiger für den Markt oder sowas produzieren, sondern das Einzige, was denen einfällt, jetzt im Automotive, fordern sie ja jetzt das Verbrenner aus. Was das Bescheuertste der Welt ist, weil China kauft ja trotzdem nicht unsere Verbrenner. Also das ändert nichts daran. Und das Verbrenner aus, das hat man ja in der Folge, die wir extra gedreht haben, dafür ist in 10 Jahren. Mhm. Also klar sind das Investitionen, die ich tätigen muss, aber das ist in 10 Jahren. Also in 10 Jahren ist die Firma schon pleite. Da kann das Verbrenner aus auch nicht kommen. Mhm. So. Und das, also jeder, der zuhört, ich finde, das ist ein Riesendebakel in Deutschland geworden, dass sobald eine Firma eine gewisse Größe hat, sind nur noch eigene Interessen im Spiel und keiner hat mehr den Kunden im Blick. Also wie stark wir an den Märkten vorbei produzieren, sehen wir dann eben, dass es ja kein Problem von Bosch im Automotive ist, wo du sagen kannst, gut, natürlich historisch gesehen Daimler, VW, BMW als Hauptkunden und der Chinese kauft dann halt eher bei Denso zum Beispiel, sondern du siehst, wir kriegen keine Haushaltsgeräte. Weißt du, jetzt kommt Bosch Tools, da kaufen die Leute lieber eine Makita oder eine DeWalt oder eine, also weißt du, eine andere Marke. Also wir kacken überall rein. Warum? Weil wir beschäftigen uns nur mit uns selber. Jeder einzelne Arbeitsplatz ist in einer Perversion ineffizient geworden, weil, also ich wette mit dir, wenn ich bei Bosch, Daimler, Porsche, egal, oder ZF oder wo auch immer reinlaufe und frage, was ist der Nutzen deiner persönlichen Stelle für einen Kunden? Hm. Die Frage hat sich noch gar niemand dort gestellt, sondern die sagen, ja, ich bin Head of Over the Rainbow Division EQ 36439, ich habe ein 18-Mann großes Team, alles verstanden, was ist dein Nutzen? Keine Ahnung. Weißt du, und das ist für mich, und wenn ich dann die IG Metall, wie gesagt, sehe, die dann sagen, wir brauchen Standortsicherung, bla bla bla, die beste Standortsicherung, die du machen kannst, ist innovativ zu sein. Fertig. Also nicht zur Arbeit zu gehen, sichert nicht deinen Arbeitsplatz. Das ist für mich das Einzige, was sicher ist. Also für mich ist das komplett Gaga, was da gerade passiert.
Mhm. Ich meine, aus Gewerkschaftssicht, die ja für die Mitarbeiter, für die Belegschaft dann ja auch kämpft, ist sicherlich trotzdem ein nachvollziehbarer Schritt, dann auch zu sagen, also bitte, liebe Firma, versucht doch bitte, also einen gewissen Gegenpol hinzubekommen.
Ne? Es ist dann nachvollziehbar, wenn ich ein Angebot habe, was die Situation verbessert, und das Angebot, was die IG Metall macht, ist, wir wären bereit, unsere jährliche Gehaltserhöhung nicht heute zu nehmen, sondern erst in 2 Jahren, aber dann auf einen Schlag, also du hast keinen Cashflow mehr, sondern du musst es einfach nur auf dem Konto parken. Okay, das bringt dir vielleicht noch ein paar Zinsen. Und du siehst ja auch, dass die Angebote also einfach nichts mit dem Problem zu tun haben. Also es geht nicht darum, dass die zu viel oder zu wenig verdienen, sondern die Menschen, und wie gesagt, da sind das Einzelschicksal hier ausgeschlossen, die Menschen verdienen für das, was sie für einen Kunden an Output haben, alle viel zu viel. Es darf gerne ein Ingenieur 150.000 Euro verdienen, habe ich keinen Stress damit. Aber da muss ja da aus seiner Arbeit etwas rauskommen, was der Bosch nachher verkauft, wo ein Kunde sagt, genau deshalb kaufe ich Bosch-Produkte. Und das passiert nicht. Und das ist nicht das Angebot, was die IG Metall macht. Also die IG Metall sagt, gut, du hast Kopfschmerzen, dann mache ich dir einen Fußverband. Und dann könnte ich dir noch eine wärmere Jacke bringen. Ja, aber mir ist ja nicht kalt und mir tut auch nicht der Fuß weh. Okay, dann könnte ich dir noch anbieten, ich mache dir Brokkolisuppe. Ich bin auch nicht hungrig. Ich habe Kopfweh. Weißt du, also für mich ist das, was da momentan überall rum, also das, klar, das ist Chicken Run, ne? Also Panik. Wir sind alle nicht kreativ in Notsituationen oder in schwierigen Situationen. Aber jeder einzelne Bosch-Mitarbeiter, das meine Antwort, mag nicht richtig sein, muss in seiner höchstpersönlichen Wirkungskreis innovativ sein. Und das ist Standortsicherung, das ist Jobsicherung, alles. Und da muss halt die IG Metall mitmachen. Da muss die sich halt hinsetzen und muss halt nicht das 500. Mal streiken, sondern müssen die sagen, wir trommeln jetzt die innovativen Leute zusammen und wir überlegen uns den IG Metall Innovation Table und wir trommeln bei Bosch alle innovativen Sachen zusammen und wir helfen, das zu verpacken und machen dann die PowerPoint-Präsentation für den Vorstand. Das wäre für mich eine Idee, wo ich sage, herzlich willkommen, liebe IG Metall im Jahr 2025. Aber sich dahin zu stellen mit der Trillerpfeife und zu sagen, wir wollen Standortsicherung.
Ja, aber was ist dann der Ursprung oder die Ausgangssituation, die du jetzt gerade in dem Moment dann kritisierst? Ist das dann, also zusammengefasst, ich versuche das gerade im Kopf nochmal zu fassen, auch ein bisschen realitätsfremd? Ne? Also, dass man eigentlich an der Realität vorbei diskutiert in dem Moment. Also, man ist ja, so wie du gerade auch schon sagtest, in Anführungszeichen kompromissbereit. Ne? Also man versucht ja über die Schiene Gegenangebot auch zu kommen, aber wenn das Gegenangebot in dem Moment nicht realistisch ist.
Ja. Hey. Ja, also ich glaube, wenn man
welche Art der Strategie könnte da dahinter sein? Jetzt, ich meine, klar, wir sind jetzt hier auf sehr dünnem Eis.
Mutmaßung der Mutmaßung. Genau, ja, genau. Ja gut, aber ich meine, darum geht es ja bei einem Podcast oder bei so einem Format. Guck mal, also es gibt ja ganz viele Verhandlungen gerade, die passieren bei der IG Metall. Und die IG Metall hat eigentlich, und also das ist, ich glaube, das, was viele vergessen, gerade wenn sie im Normalbetrieb sind, ist, jeder Manager, jede Top-Führungskraft, jede Vorständin ist in Summe einfach nur ein ganz normaler Mensch. Das heißt, ich fahre abends nach Hause und habe meine Krawatte oder fahre morgens ins Büro und freue mich auf den Tag. Und ich glaube, dass die IG Metall in den letzten 15 Jahren jedes Jahr allen Managern, egal in welcher Firma, einfach nur auf den Tisch geschissen hat. Und das mit einem unglaublich suffisanten Lächeln im Gesicht. Die haben gesagt, wir streiken.
Halt, ja.
Genau, wir streiken oder 8% mehr und mehr Urlaub und nochmal irgendwie mehr Bildung und mehr hier und mehr da. Ansonsten streiken wir. Und ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Firma es war. Irgendwas mit M. Muss ich mal schauen. Das ist auch eine Firma, die es global aufgestellt hat, aber in Deutschland. Und die IG Metall hat angeboten, ich glaube, 2 Tage Urlaub weniger, statt 35, 40 Stunden ohne mehr Geld. Und eben, wie gesagt, diese Tariflohnerhöhung auch komplett gestrichen. Und die Firma macht komplett dicht. Die sagt, ihr könnt, also das ist jetzt meine Interpretation, ihr könnt machen, was wir wollen. Wir schließen den deutschen Standort. Und jetzt rede ich ja mit ein paar Managern, also jetzt nicht auf der Höhe, aber ne, auch mit Mittelständlern. Und die sagen, wir haben einfach die Schnauze voll. Wir wollen in Deutschland, der Deutsche kommt und sagt, hahaha, ich bin 4 Wochen krank. Dann kommt die IG Metall, dann kommt der Betriebsrat, dann kommt der. Wir machen alles, aber wir produzieren nicht mehr. Mhm. Also weißt du, wir haben keinen Hebel, wir können niemanden rauswerfen, wir können niemanden sanktionieren, wir können den lumpigsten Low-Performer nicht weniger Gehalt geben, weil der hat Bestandsschutz und dann kommen die und verklagen uns wegen ständiger Übungen, Weihnachtsgeld und also weißt du, du hast nur dieses Raffgier, weißt du, jedes Jahr mehr, 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 aber dafür leiste ich weniger. Und ich glaube, dass das die IG Metall nicht stoppen kann. Ich glaube, die IG Metall hat 15 Jahre oder auch die Betriebsräte, auch die Mitarbeiter, ne? Ich meine, du kommst aus der Ebene, wie viele sind da noch wirklich produktiv? Und ich glaube, dass die Menschen, also nicht das Management, das hört sich ja an, als wäre das ein Gebäude. Die haben das jetzt alle mitgemacht. Jedes Jahr habe ich mich erpressen lassen, jedes Jahr habe ich mich an den Tisch zwingen lassen. Die IG Metall macht immer irgendwelche Talkshows und wie toxisch alles ist. Der Vorstand darf aber nichts davon sagen. Ne? Das ist dann so das Privileg der Gewerkschaften oder der Betriebsräte. Und jetzt sagen die alle, jetzt ist die Chance gekommen, Werke zu schließen. Das dürfen wir jetzt, betriebswirtschaftlich dürfen wir das machen, ohne bis in St. Nimmerleins Tag verklagt zu werden. Ich glaube, ganz viele sagen einfach, diese Chance bietet sich jetzt einmalig und wir lassen uns zukünftig einfach nicht mehr erpressen. Und das ist auch ein Signal, was viele große Firmen haben. Guck dir Tesla an. Mhm. Tesla wird bestreikt. Für was? Kündige doch. Also wenn Tesla scheiße ist, kündige. Bei Amazon kriegt ein ungelernter Kraft, um Pakete packen, 18 Euro. Streikt die Verdi. Warum? Der kann doch kündigen. Wenn 18 Euro für Pakete packen zu wenig Geld ist oder die Verdi kann selber Amazon Konkurrenz machen und macht Amazon 2.0 auf und zahlt so einem Paketpacker 40 Euro. Also weißt du, dieses, sorry, jetzt habe ich wieder einen relativ hohen Anteil, da werde ich auch emotional, weil ich denke mir, ich glaube, das vergessen da draußen so viele Menschen. Nummer eins, du bist angestellt, um, egal ob in erster oder in zweiter Linie, einen Kunden einen Nutzen zu bringen. Dass entweder der Kunde das erste Mal bei uns kauft oder dass der Kunde weiterhin bei uns kauft. So simpel. So. Und diese ganzen Organisationen, die wir haben, ob das der Betriebsrat ist, ob das die Berufsgenossenschaft, weiß, jeder greift da rein und hat vergessen, ich muss dem Unternehmen genau bei diesem Auftrag helfen. Und wenn der Betriebsrat sagt, hey, mal, pass mal auf, da unten schwitzen die Leute, wir brauchen eine Klimaanlage, das sieht der oben nicht. Aber mit einer Klimaanlage machen wir ja bessere Produkte. Warum? Weil weniger Fehler passieren zum Beispiel. Weißt du? Ist ja auch wieder runtergebrochen. Wir helfen dabei, dass ein Kunde ein gutes Produkt bekommt oder eine gute Dienstleistung. Ist ja vollkommen egal. Und diese ganzen Gremien beschäftigen sich nur noch mit Recht. Was ist mein Recht? Wo kann ich da was blockieren? Wo kann ich hier was blockieren? Und das ist scheiße. Da müssen wir aus Deutschland auch rauskommen. Jeder einzelne Mitarbeiter, jede Führungskraft, jeder Manager muss nur diese Frage beantworten. Ich in dem Konstrukt, welchen Nutzen hat ein Kunde, dass es mich gibt? Mhm. Wenn du diese Frage nicht beantworten kannst, Grüße gehen an jeden Top-Manager, schmeiß die Leute raus. Also es hört sich so hart an, aber schmeiß die Leute raus. Wir kommen nur mit einem Reset da raus, dass wir sagen, wir haben von 1000 Mitarbeitern, haben 980 verstanden, sie tun hier etwas, was ein Kunde kaufen muss. Mhm. Und nicht, sie tun hier etwas und haben einen sicheren Arbeitsplatz bis zum St. Nimmerleinstag.
Ja, also ich meine, das schmeißt die Leute raus, das ist schon arg radikal in dem Sinne. Ich meine, Gewerkschaften sind ja auch historisch gesehen, haben sie ja durchaus auch viel positiv zu entwickeln
Keine Frage.
Beigetragen, allem drum und dran. Ne? Also ja. wenn du gerade 50er, 60er, 70er Jahre nimmst.
Ist halt vorbei.
Ja, also die Zeiten haben sich geändert, ja, okay, verstanden. Ich meine, ich versetze mich jetzt ja nochmal ein bisschen in die Mitarbeiterlage ja mit rein, ist ja auch ein gutes Gefühl, dass da jemand da ist, der auch für einen dann und dessen Interessen dann in Anführungszeichen
keine Frage
dann kämpft. Auf der anderen Seite natürlich verstehe ich den Punkt mit, wenn du nicht wirtschaftlich handelst, als auch kleiner Mitarbeiter in dem Moment, dann ist es halt schwierig. Ne? Also immer die Frage, wo kommt eigentlich mein Gehalt her? Ne? Also wer bezahlt denn eigentlich mein Gehalt?
Ein Kunde.
Ja, oder wie stelle ich mir das, oder wie kann ich mir das vorstellen, welche Produkte verkauft diese Firma in dem Moment, dass ich halt dann dieses große Gehalt dann beispielsweise kriege. Ne? Und da vielleicht dann aber auch ein bisschen reflektiert der andere Punkt, ne? Also auf den Mitarbeiter runter, auch sich auch immer die Frage zu stellen, was leiste ich denn dann in dem Moment? Ne? Ja. Und das war bei mir persönlich jetzt gesehen in manchen Situationen dann auch manchmal etwas unklar. Mhm. Ne? Also was ist jetzt der konkrete Beitrag? Reflektier's mal auf eine Woche oder auf einen Monat oder sowas. Ich saß vielleicht als Mitarbeiter wieder in vielen Meetings.
Ja, voll.
Da sind irgendwie, ist nicht viel rausgekommen als Output oder sowas. Ne? Dann kann man vielleicht sich aber auch ein bisschen mehr hinstellen und dann auch wieder sagen, also das war das, was ich dann auch versucht hatte, ein bisschen zu sagen, dann gehe ich halt nur noch die Hälfte der Zeit in diese Meetings, wenn das möglich ist. Ne? Also dieser Erkenntnisgewinn dann vielleicht auch.
Aber wir brauchen da auch die Revolte von unten. Mein Schwager, Grüße gehen raus, der war ja auch.
Da wollte ich gerade so ein bisschen auch hingehen, ne? Dass man sich vielleicht nicht in dem Moment ausruht auf das, was die IG Metall da in dem Moment wieder kämpft, sondern auch reflektiert. Ne?
Genau.
Nicht mit, die IG Metall hat aufgerufen, ich gehe auf die Straße, ich soll demonstrieren für XY. Natürlich, ich meine, da hängt ja auch viel Existenz auch nachher wieder dran und Schicksalsschläge und andere haben wir ja gesagt. Aber in Summe gesehen, zu hinterfragen, macht das dann Sinn, ne? Dass man so auf die Straße geht mit diesen realistischen, unrealistischen Forderungen etc.?
Also der Streik ist ein altes Mittel auf ein neues Problem.
Ja.
Also würde es darum gehen, dass Bosch die 100. Milliarde Gewinnüberschuss dieses Jahr gehabt hätte und den Mitarbeitern sagt, wir haben kein Geld, um die Inflation auszugleichen. Jo, geht streiken. Wie gesagt, das Mittel und für das, was gestreikt wird, ist könnte eigentlich nicht entfernter sein, in meiner Subjektive, von der Problemlösung. Und damit habe ich halt immer ein Problem. Weißt du, es ist halt einfach klar, die Leute stacheln sich an, ist schön mit einer Trillerpfeife, Wir-Gefühl, die sagen, die bösen Manager gegen uns armen, normalen Leute, das macht Sinn. Also in der Psychologie verstehe ich das auch. Es bringt halt nichts. Also du müsstest dich hinsetzen und müsstest dir die Frage stellen, du, Team, Abteilung, Division oder GmbH, Standort und dann als Firma, jeder in diesen Organen müsste sagen, scheiß auf alle Meetings, wir müssen nur ein Meeting pro Woche haben und das ist, wie bleiben wir, werden wir innovativ, wie kommen wir an neue Impulse, wo gehen wir hin, und da bringt dir kein Streik was. Also der Streik wird zu nichts führen, außer dass die Entscheidung noch einfacher ist, weil die Manager sagen, da guckst du dir an. Wir haben doch klar kommuniziert, es liegt am Markt, jetzt bestreiten wir uns.
Ja, auf der einen Seite ist aber auch Verständnis vielleicht ein Stück weit auch mit da, dass wenn halt solche Hiobsbotschaften dann halt auch kommen, dass die Personen dann auch vielleicht sagen, okay, ich packe für heute meinen Koffer, ich gehe jetzt nach Hause, weil das ist echt frustrierend. Ich bin nicht mehr in der heutigen Verfassung, heute irgendwie produktiv noch irgendwas zu leisten. Ich gucke dann morgen nochmal weiter. Ne?
Es geht mir nicht darum, das nicht zu verstehen. Weißt du bloß, also an einer Sache mangelt es in meiner Subjektive, wenn es um solche Diskussionen geht, um die Ehrlichkeit der Mitarbeiter gegenüber, weil man immer das Gefühl hat, wenn jetzt hier einer schreibt, du bist der letzte Arsch, weil du gesagt hast, die Leute müssen rausgeschmissen werden, dann ist das so und dann kann ich das auch nachvollziehen. Aber wir beschützen halt immer den Falschen. Wir beschützen immer den Low-Performer. Wir beschützen immer den, der sich krank meldet, obwohl er nicht krank ist. Weil es könnte ja sein, dass der vielleicht, woher weißt du, ob der krank ist? Jeder in dem Team weiß, dass er nicht krank ist. Mhm. Weißt du, und wir beschützen immer die Menschen, die genau das kosten, nämlich in Summe nachher 20.000 Arbeitsplätze. Und das ist jetzt wieder eine Prophezeiung, aber bei den 22.000 Arbeitsplätzen wird es nicht bleiben. Das kann gar nicht sein. Wir müssen das Problem lösen. Und das Problem ist, wir sind nicht innovativ und haben dafür unfassbar Schweinepreise im Hochpreissegment. Und wenn du dir jetzt anguckst, was kostet ein Bosch-Scheibenwischer und was kostet denn so Scheibenwischer? Weißt du, und da fängt es ja an. Also weißt du, und das kannst du einfach in die Breite, in die Masse tragen. Brauche ich jetzt ein Ceran-Kochfeld oder ein Induktionskochfeld von Bosch oder hole ich mir eins bei mir zu Hause? Ist Zanussi. Keine Ahnung, das ist irgendeine Untermarke von, ich glaube, Siemens oder weiß ich nicht, von irgendjemand. wie viele Bosch-Geräte sind bei dir, weißt du? Und wenn wir nachher als Konsumer da reingucken, wir kaufen den Scheiß doch auch nicht. Also weißt du, wie viele Leute kaufen sich denn einen ID.7 für 80.000 Euro von VW? Wie viele kaufen sich denn eine E-Klasse? Mhm. Weißt du, aber den Job wollen wir schon in Deutschland behalten. Aber wenn wir selber Konsumer sind, sagen wir ja nicht, na klar kaufe ich mir die E-Klasse, ist doch ganz klar. Sondern wir sagen doch auch, ich hole mir den Dacia oder den Gebrauchten oder sowas. Und da sind wir halt tatsächlich in einer krassen Doppelmoral unterwegs. Weil Temu, Shein und Co. haben nicht umsonst die Zahlen in Deutschland, die sie haben. Weißt du, aber jeder sagt, ah, die Kleinen, die bluten aber in den Straßen aus. Und sitzt daneben am Handy und bestellt bei Temu. Also, weißt du, genau das Gleiche passiert halt, wenn du beim Daimler, stell dich ans Parkhaus morgens, wenn die Frühschicht kommt, und da kannst du mal sehen, wie viele Autos da reinfahren, die in Daimler sind.
Ja gut, auf der anderen Seite ist ja der Punkt auch, dass du es dir als kleiner Mitarbeiter nicht mehr leisten kannst, dann halt auch eine S-Klasse zu kaufen.
Aber dann streikst du für mehr Lohn. Ja. Was passiert? Das scheiß Auto wird noch teurer. Also, weißt du, da könnte ich manchmal ausrasten, dass ich da sage, ja, natürlich kann sich nicht jeder so eine C-Klasse leisten. Witzigerweise konnte sich ja früher jeder den 190er leisten. Also da kommen wir ja her. Also wenn wir jetzt hier in Sindelfing bleiben.
Ja, das VW Golf, ne? Das
oder den Golf.
Auto, ne?
Genau, und jetzt will jeder mehr Geld. Also jeder geht streiken, kauft das aber nicht, weil er sagt, ja, das ist ja viel zu teuer geworden. Ja, vielleicht bist du halt Teil des Problems.
Ja, ich glaube, das Problem ist mannigfaltig, ein bisschen mehr, auch mit Kaufkraftverlust und allem drin.
Mannigfaltig.
Ja, genau. Ja. Aber vielleicht versuchen wir nochmal so ein bisschen jetzt die Klammer zu bringen, ne? Ausblick. Jetzt hast du gesagt, du prophezeist, das ist noch nicht am Ende dann tatsächlich. Also pessimistisches Szenario.
Ja.
Was würdest du sagen, wo geht die, wenn ich dich jetzt festnageln wollte, auf Zahlen?
An Zahlen?
Ja. 2030. Jetzt haben wir 22.000 im Raum stehen.
Also ich glaube, wir werden auf 30% der Gesamtbelegschaft in Deutschland kommen. Was waren es? 120.000?
129.
Ja, dann sagt man 130. 36.000 Jobs.
Okay. Das macht ja auch was mit der Region und allem drum und dran. Ne? Also
ja, aber wenn du bei VW, ich meine, VW macht es vor. VW hat eine ähnliche Mitarbeiterzahl in Deutschland und ist jetzt bei 30. Und auch bei VW hört es nicht auf. Mhm. Also, was ja witzig ist, es ist ja Großteil in Deutschland. Also es gibt ja auch Standorte, die bauen auf. Mhm. Ja, also du darfst auch nicht vergessen, das ist halt auch wieder ein sehr deutsches Problem. Mhm. Und das hängt an Steuern, Bürokratie, aber es hängt eben auch an, jedes Jahr wird mindestens mal eine Woche gestreikt. Ne, dann gibt es die Gallup-Reporte jedes Jahr. Mhm. Jeder Mitarbeiter wird jedes Jahr unglücklicher und unglücklicher, obwohl sie mehr Geld und mehr Homeoffice und mehr Benefits. Also du kannst, das liegt in uns, das Problem. Ne, das halt jeden
dass
Tag,
wir gesättigt sind.
Ja, wenn du jeden Tag Kaviar isst, ist es halt irgendwann mal komisch, eine Bockwurst zu essen. Und da sind wir halt. Ne?
Mhm. Okay.
Jetzt hast du das heißt, ich plädiere für mehr Bockwürste.
Ja.
Ja, wo sagst du denn, wo geht die Reise hin?
Ja, ich versuche mal so ein bisschen den Gegenpol, vielleicht einfach ein bisschen optimistisch. Ne? Also ich glaube, wir haben trotzdem langsam, also wenn man so ein bisschen die alternativen Medien etc. auch konsumiert, so langsam eine Aufbruchsstimmung. Die so hochkommt. Also gerade bei den Mitarbeitern, bei den einfachen, in Anführungszeichen, bei einfachen Leuten, dass man das auch langsam wahrnimmt, dass es halt einfach so, wie wir gerade weitermachen, nicht weitergehen kann.
Ja.
Und wenn wir jetzt irgendwie vielleicht ein optimistisches Szenario machen würden, ich glaube, du kannst die Bereiche, die im Moment gerade so ausbluten, du kannst das Ausbluten nicht einfach stoppen.
Ja.
Das wird leider. Es passiert und du kannst es einfach nicht von heute auf nachher einfach stoppen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich optimistisch gesehen eine Umschiftung der Foki sehen, wo wir nachher irgendwie vielleicht einen guten Job finden. Ich meine, ich habe es auch von Bekannten, mit denen ich jahrelang zusammengearbeitet habe, gesehen, die verlassen jetzt gewisse Branchen und gehen in andere Branchen rein.
Ja.
Ganz tolle Geschichten in der Kaffeeküche neulich mal mitgekriegt, dass halt Leute dann auch sich überlegen, nehme ich jetzt diese fette Abfindung beispielsweise von Mercedes und Co. und gründe selber.
Unbedingt.
Genau, und gründe selber halt einfach. Ne? Oder ich versuche halt währenddessen schon irgendwas hochzuziehen. Ja. Oder vielleicht gibt es ja sozialverträglich etwas, wo die Firma dann sagt, ja, dann bilde dich halt irgendwie Stand heute schon mal weiter. Ja. Aber zieh das Ticket bitte nächstes Jahr, so nach dem Motto. Ne? Dass man dann, wir helfen dir jetzt noch in dieser Transitionsphase ein bisschen. Ja. Und das ist, glaube ich, also ich versuche da ein bisschen optimistischer zu sein, dass der Standort nicht in dem Moment einfach nur völlig deindustrialisiert und kaputt brach liegt. Wie jetzt vielleicht nach Kohlezeitalter
Detroit.
Ja, oder Detroit oder in NRW in dem Moment dann.
Ja.
wenn praktisch das Kohlezeitalter oder die Minen dann in dem Moment zumachen, abgebrochen sind, sondern dass wir in dem Moment vielleicht die Möglichkeit auch haben, neue Technologieführerschaften dann auch zu kriegen.
Aber es ist ja deine Interpretation von negativ. Du hast mich gefragt, wie es weitergeht. Ich glaube nicht, dass wenn 40.000 Menschen arbeitslos werden, also oder vor diese Entscheidung, die kriegen alle einen Arsch voll Geld. Mhm. Alle, egal wer. Ich sehe das nicht als negativ, weil du dich ja, weißt du, wenn du
ja gut, pessimistisch gesehen auf Einzelschicksale, beziehungsweise auch
auf die Gesamtbranche. Ja, aber auch das nicht, weil ich glaube, ja, Gesamtbranche ja, aber weißt du, wir brauchen ja Schmerz zur Veränderung. Also entweder veränderst du dich durch Schmerz oder durch Liebe, ne, sagt man ja immer so. Durch Liebe kriegen wir nicht mehr Liebe. Du kannst nicht die Leute mit mehr Geld zuwerfen, mit mehr Benefits, das geht nicht, sondern du musst jetzt durch diesen Schmerz. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen ihre Arbeitsseele verkauft haben für diesen goldenen Käfig. Ich kriege hier viel Geld, muss jetzt gutes Work-Life-Balance, fast schon Life-Life-Balance, ich suche mir das alles so ein bisschen raus. Aber wenn du jetzt irgendwann mal mit 70 an deinem Sterbebett liegst, sagt man ja nicht, ich habe 40 Jahre meinen Arbeitgeber so richtig ausgenommen und ganz wenig dafür gearbeitet, sondern wir wollen ja alle irgendwas hinterlassen. So. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen zwar beschissene 1, 2, 3 Monate haben werden, also so im Sinne von, oh Gott, was mache ich jetzt? Aber wenn du dich dann halt wieder auf deine Fähigkeiten berufst, du bist ja nicht Ingenieur geworden, um in 40 Projektmeetings pro Woche Teilnehmer 600 zu sein und ein Protokoll zu schreiben, weißt du?
Aber Excel-Tabellen.
Excel-Tabellen, E-Mails, Taskforce nach Taskforce, sondern dann kannst du halt sagen, weiß ich nicht, ne? Wir haben ja einen bekannten Ingenieur bei uns im Freundeskreis, ne? Der macht ja gerne Rasenmäher-Roboter, ne? Und ich sehe das dann immer und denke mir, was für ein verschwendetes Potenzial. Du bist Projektleiter, also genau das, Meetings, Excel-Tabelle, bla bla. Aber eigentlich müsstest du Rasenmäher bauen. Also halt geile Rasen, also jetzt nicht den Rasenmäher, den du, sondern so richtig geil. Und ich glaube, da kommst du halt nur hin, wenn du geschubst wirst.
Also lasst euch schubsen.
Ja, aber also jede Disruption birgt ja unglaublich viele Chancen. Ne? Bloß für denjenigen, der sich dann halt fallen lässt und nicht wieder aufsteht, oder denjenigen, der sagt, aber das war doch immer so knuffig und so schön und so warm am Feuer.
Es wird nicht jedem so leicht fallen,
beziehungsweise
es wird auch viele auch.
Aber vielleicht können wir ja Mut damit machen, einfach zu sagen, also ich habe dafür vollstes Verständnis. Ich meine, ich bin ja auch von meiner letzten Firma in diesem Umbruch gegangen. Und natürlich hast du da ganz viele Momente, wo du sagst, ja, schwierig. Aber also, man muss diesen Weg gehen. Also du kommst auch nicht dran vorbei. Also die andere Alternative ist, du bist 40 Jahre Bürgergeldempfänger und sagst, ja, war scheiße. Also das ist doch nicht die bessere Alternative dazu. Ne? Also Blut abwischen, Krönchen richten und dann nach vorne gehen und gründen. Die meisten Leute kriegen 3, 4, 500.000 Euro Abfindung. Wenn ich dafür nicht gründen kann und ein halbes Jahr experimentieren kann, ja, wann im Leben wird sich die Chance nochmal bieten?
Ja, also sich auf seine eigenen Stärken besinnen, ja, vielleicht auch einen kleinen Schlachtplan machen, Plan B immer in der Tasche haben.
Ja.
Also wenn man den noch nicht hat, vielleicht können wir dazu ein bisschen animieren, also wenn man potenziell betroffen ist und in der Branche arbeitet, sich Gedanken machen, was könnte denn der Plan B in dem Moment dann sein?
Ja.
Weiterbilden beispielsweise, ausprobieren, viele Gespräche führen, auch mit, das hilft wahrscheinlich auch
Netzwerken,
sehr gut.
Also
Netzwerken,
genau. Netzwerken. Also was du alleine für Ideen bekommst, wenn dir jemand erzählt, was macht er gerade.
Nicht im eigenen Süppchen kochen.
Ja, genau. Und auch mal raus aus dieser also ich erlebe ganz viele, weißt du, der Boschler unterhält sich maximal noch mit dem Daimler-Mitarbeiter, beide im Konzern, beide Zahnrädchen 3.685.000.
Ja, und der eine zahlt wahrscheinlich noch mehr Abfindung als der andere.
Genau,
dann bist du depressiv dadurch dann.
Nee, genau, so. Also eher raus, hört euch mal die Abfindungen an von 100-Mann-Unternehmen, die sind dann null. Und dann sind deine 300.000 Euro vielleicht dann schon wieder ganz schön viel wert.
Ja.
Ja, also die Disruption als, also wie gesagt, vollkommen in Ordnung, dass man sich da mal die Wunden lecken muss. Lernen, 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 vernetzen, Netzwerk. Macht euch ein LinkedIn-Profil, geht auf YouTube, guckt euch ganz viel Knowledge an in eurem Bereich. KI und Automatisierung ist in jedem Bereich.
Ja, ein kleines Projekt, den Lebenslauf mit Hilfe von KI einfach mal
aufschauen. Genau.
Mal gucken, wie funktioniert das denn eigentlich, wie gut sind die
Testen, Tools? Testen, testen. Und scheitern. Also das ist einfach Fehler machen, das gehört total, ist total gut.
Daraus lernt man mehr. Ne?
Man sollte es halt nur nicht unendlich oft wiederholen.
Das ist richtig, blöd. Genau. Gut, also ich glaube, dann haben wir einen netten Rundumschlag, zumindest zu den Zahlen, Fakten gemacht und auch zu den Punkten. Du bist ein bisschen emotional geworden, was auch immer ganz spannend
ist. Das ist mein Ding.
Genau. Genau, lasst Kommentare da, liked auf jeden Fall oder lasst ein Abo auf jeden Fall. Wir sehen noch, dass ganz, ganz viele bei uns einfach so vorbeischnuppern. Würden uns natürlich freuen, wenn euch die Inhalte gefallen und dass ihr dann auch ein Abo da lasst. Ansonsten lasst uns auch wissen, welche weiteren Themen vielleicht interessant wären. In dem Bereich passiert so viel. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns da nochmal in ein paar Wochen einfach nochmal reflektiert zusammensetzen. Vielleicht passiert auch wieder was Neues.
Du, wahrscheinlich könnten wir momentan jede Woche, ZDF, also überall kommen die Hiobsbotschaften aus dem Keller.
Ja, aber wir versuchen auch positiven Content dann auch zu machen als voll. Gegenpol.
Genau. Ja.
In dem Sinne, bleibt gesund, schöne Adventszeit und bis dahin.
Hier vom Spielplatz.